Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und dem Programm: Deutschlands Kohleausstieg ist beschlossen, die EU will schärfere Klimaziele und Fridays for Future ist wieder auf der Straße. Der Klimaschutz tritt also aus dem Schatten der Corona-Krise heraus. Heute Vormittag in Berlin.
Wir werden für 1,5 Grad kämpfen, von denen wir wissen, es ist möglich, solange wir da sind. Und wir sind da, aber sowas von.
Ja, es wird halt zu wenig gemacht und dafür gehe ich auf die Straße.
Wenn wir so weitermachen wie bisher, sehen Sie die Spitze von der Quadriga? Bis dahin geht das Wasser, wenn alle Pole geschmolzen sind.
Der Klimaschutz tritt aus dem Schatten der Corona-Krise einerseits. Andererseits sollen weiterhin 5 Dörfer im Rheinland dem Braunkohletagebau weichen, obwohl Deutschland seinen Ausstiegsfahrplan aus der Kohle hat. Wie passt das zusammen? Gleich mehr dazu. Zum Start aber der Arbeitsmarkt unter Corona-Bedingungen. Nach mehr als 10 Jahren glänzender Beschäftigungslage steigen die Arbeitslosenzahlen und sinkt das Angebot an offenen Stellen. Wie lange lastet Corona noch auf dem Arbeitsmarkt? Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das IAB, hat eine Prognose gewagt. Und vor der Sendung habe ich den IAB-Experten Enzo Weber gefragt. Zunächst bis Jahresende. Wie wird sich die Pandemie ausgewirkt haben?
Also wir gehen davon aus, dass wir glücklicherweise die Zeit der Anstiege der Arbeitslosigkeit hinter uns haben. Das waren ja massive Effekte im Frühjahr. Aber wir haben gesehen, in Relation zu diesem immensen Schock, der da wirtschaftlich auf uns eingetroffen ist, war die Reaktion dann immer noch relativ moderat und sie ist dann auch sehr schnell ausgelaufen, schon nach wenigen Monaten. Also die erste Krisenwelle, die ist erstmal gebrochen und wir erwarten, dass sich die Arbeitslosigkeit jetzt nach und nach erholen wird. Allerdings nicht unbedingt, dass wir schon in kürzerer Zeit wieder Vorkrisenniveau erreichen. Das wird sicherlich noch mehr als ein Jahr brauchen. Für den Jahresdurchschnitt des laufenden Jahres 2020 erwarten wir, dass wir gut 2,7 Millionen Arbeitslose haben.
Und Sie sagen, wirklich stabilisieren wird sich die Lage nicht mehr in diesem, aber im kommenden Jahr. Wie sind da Ihre Erwartungen?
Wir erwarten, dass die Arbeitslosigkeit dann weiter sinken kann. Aber dieses berühmte V, das jetzt in der Diskussion ist, also die steile Erholung der Wirtschaft, die ist jetzt in der Tat im Sommer da gewesen und war auch wirklich kräftig. Aber wir erwarten, dass sich das deutlich abflachen wird. Das ist auch bereits erkenntlich in den Indikatoren. Dementsprechend wird der Arbeitsmarkt auch nicht so schnell auf Vorkrisenniveau kommen. Also wir erwarten, dass die Arbeitslosigkeit im nächsten Jahr dann um 100.000 Personen im Jahresdurchschnitt sinkt. Aber das macht noch nicht das Vorkrisenniveau.
Und in Zahlen, wo müssten wir landen, um Ihren Begriff zu gebrauchen, um auf Vorkrisenniveau zu sein?
Also wenn man auf den März schaut, was ja der letzte Monat war, bevor dann die Krise richtig einsetzte, da lagen wir so rund bei 2,2 Millionen Arbeitslosen. Also da muss es schon noch ordentlich runtergehen.
Wie viele Fragezeichen müssen Sie denn hinter Ihre Prognose setzen? Denn immerhin hängt das Ganze ja auch stark vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.
Es gibt große Risiken und diese Risiken, die betreffen dann selbstverständlich auch die Prognosen. Also wir haben jetzt eine starke Erholung innerhalb weniger Monate gehabt, aber wir haben die natürlich auch nur deshalb gehabt, weil die Lockerungen sehr schnell und umfassend kamen. Und das hat Risiken. In Deutschland steigen die Infektionszahlen wieder, noch nicht so immens, aber in vielen anderen Ländern sehen wir schon eine ganz, ganz andere Entwicklung. Das hat Risiken. Also wenn am Ende wieder ein landesweiter Lockdown kommen sollte oder auch andere europäische Länder auf so etwas zusteuern, dann muss sicherlich unsere Prognose auch wieder in Frage gestellt werden.
Wenn wir jetzt am Ende des Jahres 2021 oder auch im Mittel des Jahres 2021 bei knappen 3 Millionen Arbeitslosen landen. Wie verkraftbar ist denn überhaupt so eine Zahl? Wenn Sie das in den Kontext setzen zu anderen Zeiten, in denen es im Land wirklich so etwas wie Massenarbeitslosigkeit gab?
Also in den Zeiten der Massenarbeitslosigkeit sind wir nicht. Und das liegt daran, dass unser Arbeitsmarkt viel robuster gegenüber solchen Krisen und konjunkturellen Schwankungen ist, als das früher der Fall gewesen ist. Vor 15 Jahren wären wir bei so einer Corona-Krise mit dem Arbeitsmarkt ins Bodenlose gestürzt. Heute ist das nicht der Fall. Die Betriebe haben im großen Stil an ihren Leuten festgehalten und dementsprechend hat sich die Entlassungsquote auch sehr schnell wieder normalisiert. Wir sind auf ganz normalen Entlassungszahlen. Die sind überhaupt nicht krisenhaft mehr. Allerdings, die Einstellungszahlen, die haben sich noch nicht wieder normalisiert. Also alle die Leute, die im Moment keinen Job haben, die Arbeitslosen, gerade auch die jungen Leute, die Neueinsteiger in den Arbeitsmarkt, die haben die massiven Probleme und das hat Risiken. Denn wir sehen, Arbeitslosigkeit kann sich dann verfestigen. Wir sehen, dass eine solche Generation Corona dann längerfristige Nachteile auch hätte, also längerfristig höhere Arbeitslosenquoten. Deshalb ist das Wichtige, dass wir nicht nur Entlassungen verhindern, sondern jetzt auch die Neueinstellungen in Gang bringen, zum Beispiel mit Zuschüssen für Neueinstellungen, um zusätzliche Anreize zu setzen.
Wie ist denn die Prognose des IRB für die Entwicklung des Ausbildungsmarktes? Sie haben das Stichwort Generation Corona genannt. Es gab ja bereits die Sorge, dass die Schulabgänger dieses Jahres und vielleicht auch noch des nächsten Jahres so eine Art Lost Generation wegen Corona werden könnten.
Also wir sehen schon, es ist im Moment deutlich schwieriger, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Wir sehen, es gibt weniger offene Stellen, es gibt auch weniger Lehrstellen, aber auch insgesamt deutlich weniger offene Stellen. Und es gibt auch weniger Bewerber auf Lehrstellen. Das heißt, auch hier haben sich viele zurückgezogen oder bleiben länger im Bildungssystem. All das kann dann natürlich fehlen, denn wir wissen, die Fachkräfte, die waren knapp und in vielen Bereichen wird es dazu auch wieder kommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt möglichst zügig aus der Krise rauskommen. Die Krisenwelle ist erstmal gebrochen, aber wir sind noch immer ziemlich weit unten im Tal und haben eben den dahinterliegenden Berg noch nicht erklommen.
Dass Gastgewerbe und Einzelhandel, auch die Tourismusbranche, zu den Branchen gehören, die besonders leiden und weiterhin auch wohl leiden werden unter der Corona-Krise, das liegt auf der Hand. Aber wie sieht es aus mit Branchen, die sich gut gehalten haben oder sogar profitieren im Lichte der Krise? Die gibt es auch.
Also es gibt auch Branchen, die sich gut gehalten haben, aber die Krise, die hat wirklich ziemlich breit zugeschlagen. Darin unterscheidet sie sich auch von anderen. Die Finanzkrise 2009 zum Beispiel, da hat es wesentlich die Industrie runtergezogen, diesmal auch weite Teile des Dienstleistungssektors. Trotzdem, es gibt einige Bereiche, der öffentliche Sektor, Erziehung, Pflege, Gesundheit, allen voran, die ziemlich stabil weiter nach oben laufen. Oder auch der IT-Sektor mit den ganzen zusätzlichen Investitionen in die Digitalisierung hat sicherlich auch profitiert, aber insgesamt macht das den Einbruch nicht wett.
Mit wie viel Trendschärfe lässt sich eigentlich unterscheiden, was an Jobverlust Corona-bedingt ist und was, Stichwort Autoindustrie, Stichwort Automobilzulieferindustrie, was einem Strukturwandel geschuldet ist, der sowieso fällig geworden wäre?
Also wir haben schon einen ziemlich großen Teil von Jobverlusten, der unmittelbar durch die Pandemie dann verursacht worden ist und wo man dann auch der Hoffnung sein kann, dass die Jobs dann auch irgendwann wiederkommen. Aber wir müssen sehen, die Transformation, also Digitalisierung, ökologische Transformation, E-Mobilität und so weiter, das verbindet sich und entlädt sich geradezu immer in Rezessionen. Und da besteht dann auch die Gefahr, dass die Jobs, die vor der Rezession bestanden haben, danach in derselben Form nicht wiederkommen. Deswegen, wir haben eine transformative Rezession. Da kann man die beiden Teile am Ende gar nicht mehr auseinanderhalten. Deswegen kommt es auch wesentlich darauf an, dass wir jetzt nicht nur Konjunkturpolitik betreiben, sondern gerade auch Weiterbildungspolitik. Also investieren in die Fortentwicklung der Kompetenzen, damit die Menschen fit werden für diese Transformation und nicht am Ende in der Rezessionsarbeitslosigkeit hängen bleiben.
Enzo Weber war das vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Das ist der wissenschaftliche Arm der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit. Die Corona-Krise diktiert in großen Teilen die Beschäftigungslage und sie diktiert, wie gearbeitet wird. Auffälligste Folge ist ja der enorme Anstieg von Arbeit zu Hause. Das wird in vielfältiger Weise Konsequenzen haben, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Was wird eigentlich zum Beispiel aus Büroflächen, die man nicht mehr braucht? Brigitte Scholz ist dazu.
Frankfurt, Große Gallostraße. Noch steht hier mitten im Bankenviertel ein Bauzaun. Hinter dem aber wird unterirdisch schon kräftig gearbeitet an dem Projekt Four. Denn vier Hochhäuser zwischen 100 und 233 Metern Höhe werden hier vom kommenden Jahr an aus dem Boden wachsen. Das Besondere, zwei davon sollen reine Wohntürme werden. Wohnraum ist knapp und teuer in Großstädten wie Frankfurt und er könnte noch teurer werden. Denn der Trend zum Homeoffice könnte auf dem Immobilienmarkt einiges verschieben, fürchtet Jochen Möbert. Verbrachten Arbeitnehmer vor der Corona-Krise etwa ein Zehntel ihrer Arbeitszeit im Homeoffice, könnte dieser Anteil dauerhaft auf 40% steigen, rechnet der Analyst von Deutsche Bank Research vor. Er ist einer der Autoren einer Studie zu diesem Thema.
Wenn denn der Arbeitgeber bezahlen müsste für den Wohnraum, der zusätzlich nötig ist für das Homeoffice. Und wenn das die Gesetzeslage wäre, und die ist ja vielfach so in Deutschland, dass der Arbeitgeber dafür aufkommen muss, dann hätten wir nicht nur eine höhere Nachfrage nach Wohnimmobilien, sondern hätten auch noch eine höhere Kaufkraft nach Immobilien, was Preise und Mieten tendenziell weiter nach oben schieben würde.
Und das auf einem Markt, auf dem das Angebot ohnehin knapp ist. Gleichzeitig würde aber auf dem Büroimmobilienmarkt die Nachfrage einbrechen.
Entsprechend hätten wir womöglich in beiden Märkten dann auch Verwerfungen bis hin zu Fragen zur Finanzstabilität. Und insbesondere im Hinblick auf den Wohnungsmarkt, der ja politisch auch von größerer Bedeutung ist, kann man auch diskutieren, ob wir nicht am Ende dann einen Boom-Bust-Zyklus auslösen, weil jeder zusätzliche Homeoffice-Mitarbeiter löst letztlich auch eine höhere Nachfrage nach Wohnraum aus und der steht vielfach in vielen Städten nicht zur Verfügung.
Ein Boom-Bust-Zyklus ist mit einer Spekulationsblase zu vergleichen, die platzen könnte. Die Preise für Wohnimmobilien sind zumindest während der Corona-Krise weiter gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts legten sie im zweiten Quartal im Schnitt um 6,6% gegenüber dem Vorjahr zu. In den 7 größten deutschen Städten aber hat die Dynamik etwas nachgelassen. Ein unmittelbares Stabilitätsrisiko sieht Klaus Michelsen, Immobilienexperte des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, jedoch nicht.
Wir werden jetzt nicht plötzlich sehen, dass die gewerblichen Immobilienpreise ins Bodenlose sinken und gleichzeitig die Wohnungspreise kräftig in die Höhe schießen. Das wird dann eher ein gradueller Prozess sein, der damit zusammenhängt, wie schnell Unternehmen letztlich auf diese neuen Anforderungen aus der Arbeitswelt reagieren und wie sehr sich dann letztlich dieses Homeoffice in den täglichen Alltag integrieren lässt.
Strukturelle Verschiebungen aber erwartet auch der DIW-Forscher. Die aber könnten auch eine andere Form des Arbeitens mit sich bringen, glaubt er.
Viele überlegen jetzt an der Stelle flexibler zu werden. Auch flexibler, was die Ausgestaltung des Arbeitsortes betrifft und dass man sich dann beispielsweise mit Kolleginnen und Kollegen einen Schreibtisch teilt. Und das würde dann letztlich dazu führen, dass auch die Nachfrage nach den ganz klassischen Büroflächen zurückgeht und vielleicht mehr soziale Räume entstehen in den Unternehmenszentralen.
Eine Einschätzung am Ende des Beitrags von Brigitte Schaltes. Die Klimabewegung Fridays for Future ist nach einiger Pause wieder aktiv mit Corona-tauglichen Abständen. Zumindest meistenteils gab es heute wieder etwa 450 Kundgebungen bundesweit. Das Klimathema kämpft sich also aus dem Schatten der Pandemie heraus. Am Wochenende soll es auch wieder Proteste geben an den Standorten, die RWE weiter nutzen will für den Braunkohletagebau. 5 Dörfer sollen den Baggern Platz machen müssen, obwohl Deutschland doch den Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohlenutzung fest beschlossen hat. Wie passt das zusammen? Die Frage geht an die Energieexpertin im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, an Nadine Lindner. Also 5 Dörfer im Rheinischen Revier, die noch dem Braunkohletagebau weichen sollen, obwohl es ja einen Plan für den Ausstieg aus der Kohle gibt. Wie geht das?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich heute auch viele bei Fridays for Future gestellt haben, auf den Straßen in über 400 Städten in Deutschland, wo ja auch ein früherer Kohleausstieg gefordert wurde von den Demonstranten und den Demonstranten. Im Kern geht es darum, dass das Kohleausstiegsgesetz, das im Sommer ja von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden ist, beide Institutionen passiert hat, das ermöglicht schlicht und ergreifend den Betrieb von einigen Kraftwerken im Rheinland. Und dieser Betrieb wird ermöglicht bis zum Jahr 2038. Was ja das späteste Ausstiegsdatum ist, was man vorher politisch definiert hatte. Man will zwar vorher überprüfen, in den Jahren 26, 29, 32, ob man den Ausstieg möglicherweise noch früher hinkriegt, aber dieses Datum steht erstmal fest. Und es gibt einige Kritik jetzt an diesem Vorgehen von Mitgliedern der Kommission, zum Beispiel von der Professorin Barbara Pretorius von der HTW Berlin, die sagt, dass jetzt noch weitere Dörfer abgebaggert werden. Das ist empörend. Die Bundesregierung in Berlin habe da auch den Kohlekompromiss, den man eigentlich geschlossen hatte, klar und sehr einseitig verlassen. So ist ihr Vorwurf. Und sie sagt, dass die Rechte der Menschen dort in den Braunkohletagebaurevieren, dass die grob verletzt werden.
Und ganz konkret auf diese Abbaupläne von RWE geguckt. Mit dem Ausstiegsgesetz bleibt ja der Hambacher Forst erhalten. Also dieser Wald zwischen Aachen und Köln, der ja eine ganz hohe Symbolkraft hat für Klimaaktivisten. Aber das Abbauprojekt Garzweiler 2 bleibt im Kern bestehen. Und zudem gehören eben diese 5 Dörfer. RWE argumentiert, dass die Braunkohle, die drunter liegt, kurzfristig und auf jeden Fall gebraucht wird. Ist das stichhaltig?
Naja, also RWE argumentiert zumindest seit dem vergangenen Jahr, 2019 konnte man das schon im Spiegel nachlesen, dass man sagt, man habe die Tagebaugenehmigung, man habe sie und man brauche sie auch. Das Argument, was dahinter liegt, zumindest was 2019 genannt wurde, dass sich Deutschlands Energiebedarf einfach nicht anders decken lässt und dass man die Kohle zum Beispiel des Ortes Kaienberg, um den es ja geht, dieses Dorf, dass man das schon 2023 bzw. 2024 benötigt. Und wenn man jetzt die Aktivitäten von RWE in dieser Gegend sich anschaut, dann sieht man auch, dass RWE dort Tatsachen schafft. Unter anderem wurde dort ein Stück einer wichtigen Landstraße, einer Verbindungsstraße zwischen Kaienberg und dem Nachbardorf Lützerath, wurde gesperrt. Das trifft den ganzen Landstrich ziemlich hart und das hat auch lokale Proteste ausgelöst. Und die rechtliche Grundlage dafür sieht man im Kohleausstiegsgesetz im Paragraphen 48, wo dort nochmal argumentiert wird, ja, Garzweiler 2 verfügt über eine energiepolitische und auch energiewirtschaftliche Notwendigkeit. Und darauf stützt sich jetzt auch RWE.
Ein Blick vielleicht noch auf das Wochenende. Diese 5 Dörfer, denen die Mehrzahl der Bewohner ja schon den Rücken gekehrt hat, könnten die so eine Art neuer Hambacher Forst für die Klimaaktivisten werden?
Naja, das weiß ich noch nicht ganz genau, ob es wirklich mit dem Hambacher Forst gleichzusetzen ist. Der Hambacher Forst hatte ja eine hohe symbolische Aufladung. Es war ein kontinuierlicher Protest. Es gab Protest mit permanent bewohnten Baumhäusern, teilweise auch einen radikalen Protest, teilweise auch Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das, was man jetzt fürs Wochenende hört, ist so, dass es verschiedene Klimabewegungen dort protestieren werden. Fridays for Future, aber auch radikalere Teile der Bewegung wie Ende Gelände. Die wollen auch zu härteren Maßnahmen greifen, Baggerbesetzten in Tagebauer gelangen, möglicherweise auch in Konfrontation mit der Polizei gehen. Aber das Bündnis ist ein bisschen breiter. Auch Kirchen wollen sich dort positionieren und zum Beispiel mit christlichen Nachtwachen dort gegen die Abbaggerung der Dörfer protestieren.
Nadine Lindner war das aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Vielen Dank und Themenwechsel. Der Flughafen BER soll dieses Jahr an den Start gehen, nun wirklich und nun endlich. Der Erweiterungsterminal, aber der sogenannte Terminal 2, wurde jetzt fertiggestellt und er sei betriebsbereit, heißt es bei der Flughafengesellschaft. Dennoch wird hier so schnell kein Flugzeug abheben oder landen. Der BER öffnet und öffnet doch nicht so ganz. Woran es nun hakt, Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter dazu.
Durch die Corona-Pandemie seien die Fluggastzahlen massiv eingebrochen, weshalb der neu gebaute Terminal 2 des Flughafens BER in Berlin-Schönefeld erstmal nicht eröffnet werde, verkündet der Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg Engelbert Lüttke-Dahldrup, nachdem man etwa 2 Stunden lang etwa 50 meist männliche Journalisten durch den Airport geführt hat.
Wir werden dieses Terminal, obwohl es fertig ist, es schmerzt uns in der Seele als Airliner, ein Terminal zu haben, was wir nicht benötigen, zunächst nicht eröffnet. Wir werden dieses Terminal voraussichtlich zum Sommerflugplan im Frühjahr nächsten Jahres erst ans Netz geben.
Das sei jetzt keine Hiobsbotschaft, sondern läge an den niedrigen Passagierzahlen durch Corona. Ihm blutet das Herz, wie Lüttke-Dahldrup noch blumig sagt, den Erweiterungsbau nicht wie geplant Ende Oktober in Betrieb zu nehmen. Doch bei Nachfragen der Journalisten, darunter auch Medienvertreter aus Spanien, Slowenien und der Schweiz, wird deutlich, es gibt immer noch Zweifler, die nicht an eine Eröffnung des BER am 31. Oktober dieses Jahres glauben. Für Engelbert Lüttke-Dahldrup überflüssige Fragen, denn die Eröffnung werde kommen.
Nach menschlichen Ermessen sind wir sehr gut vorbereitet. Wir haben seit Monaten intensiv Probebetrieb betrieben und wir haben alle Fehler, die 2012 gemacht worden sind, aufgearbeitet. Und insofern sind wir optimistisch, dass der Prozess reibungslos funktioniert.
Der neue Terminal, der neben dem Pannenflughafen BER in nur 2 Jahren Bauzeit entstanden ist, ist komplett in Betonrohbauweise gehalten. Äußerlich ein riesiger grauer Kubus, ähnlich einer Lagerhalle. Innen drin sieht alles etwas provisorisch aus. Sämtliche Kabel und Lüftungsrohre sowie Löscheinrichtungen laufen an der Decke entlang. Die Wände bestehen aus rohem Beton. Es gibt keine Bänke zum Verweilen.
Und wenn ich am Flughafen bin, möchte ich schnell das erledigen, was ich erledigen muss. Ich möchte dann Zeit haben, einen Kaffee zu trinken, die Zeitung zu lesen und mich auf meinen Flug zu freuen. Das ist das Wichtigste.
Ein Flughafen ohne Wohlfühlatmosphäre. Stattdessen wirkt er wie ein überdimensionierter Baumarkt. Für Lüttke-Dahldrup bietet das aber einige Vorteile.
Wir haben ein Gebäude konzipiert, was so einfach wie möglich ist, damit es nicht so aufwendig konstruiert wird, damit es leicht unterhalten werden kann.
Auch um Nach- und Umbauten problemlos einrichten zu können, wie der Flughafenchef ergänzt, Baukosten 200 Millionen Euro. Ein Bruchteil dessen, was der pannenreiche Terminal 1 des Flughafens BER gekostet hat. Im August flogen nach Angaben der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg von beiden Berliner Flughäfen etwa 820.000 Passagiere, ein Minus von knapp 74% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ein Einbruch mit Folgen, denn es heißt, dass erheblich gespart werden müsse. Es gehe um einen Abbau von 400 Stellen. Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrup versichert, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben werde.
Wir nutzen die natürliche Fluktuation, die Menschen, die in Rente gehen, die befristet sind, das werden wir nutzen, aber wir werden mit einem vernünftigen, sozialverträglichen Konzept den Personalabbau am BR organisieren.
Auch nach der Eröffnung dürfte keine Besserung in Sicht sein, denn wenn die Anteilseigner Berlin-Brandenburg und der Bund der Flughafengesellschaft demnächst keine finanziellen Hilfen überweisen, ist mit einer Insolvenz zu rechnen. Es ist von einer neuerlichen Finanzspritze von 500 Millionen Euro die Rede, nachzulesen im Haushaltsentwurf des Landes Brandenburg für das Jahr 2021. Um den Flughafen BER auf der internationalen Flugkarte besser zu verorten, auf finanziell bessere Füße zu stellen, fordert der Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg eine bessere Anbindung des BER an den asiatischen Raum. Konkret fordert Lüttke-Dahldrup mehr Flugrechte für den neuen Flughafen. Es könne nicht sein, so der Flughafenmanager weiter, dass man, will man Berlin aus Shanghai oder Peking erreichen, erst nach Prag oder Riga fliegen müsse. Forderungen, die das Bundesverkehrsministerium erst kürzlich zurückgewiesen hat.
Christoph Richter war das. Und Themenwechsel in die Schweiz, wo ein besonderes Kapitel deutscher Wendegeschichte spielte. Nach der Wende haben SED-Mitglieder DDR-Staatsvermögen beiseite geschafft, von dem einiges auf Schweizer Konten gelandet ist. Nach jahrelangem Rechtsstreit hat jetzt das Schweizer Bundesgericht entschieden, die Bank Julius Baer muss rund 150 Millionen Franken zurückzahlen. Katrin Hondl dazu.
Für die Schweizer Bank Julius Baer ist es eine Niederlage nach einem jahrelangen Rechtsstreit in letzter Instanz. Das Schweizer Bundesgericht entschied, die Bank muss ehemaliges DDR-Vermögen in Höhe von mehr als 100 Millionen Franken plus Zinsen an Deutschland zurückzahlen. Insgesamt rund 140 Millionen Euro. Das Geld soll von einer Außenhandelsgesellschaft der DDR stammen. Anfang der 1990er Jahre war es zunächst auf Konten bei der Schweizer Bank Cantrade gelandet, die 2005 von Julius Baer übernommen wurde. Das Schweizer Bundesgericht stellte nun fest, dass Verantwortliche der Bank damals, Zitat, eklatante Sorgfaltspflichten verletzt hätten. Geklagt hatte die Nachfolgerin der Treuhandanstalt, die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, kurz BVS. Deutschland bemüht sich seit über 20 Jahren, in der Schweiz verstecktes ehemaliges DDR-Vermögen wiederzubekommen.
Katrin Hondl war das und damit in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz und zum Ende einer schwachen Börsenwoche. Frau Holz, Corona-Sorgen gaben den Ton an.
Ja, Frau Becker, vor allem die dramatisch steigende Zahl der Infizierten bei unseren Nachbarn Frankreich. Gab es heute 16.000 neue Fälle. Überall wächst die Angst, dass die bevorstehende kühle Jahreszeit zu neuen drastischen Schritten führen könnte. Ja, und das würde der Wirtschaft, die sich gerade erholt, einen neuen Schlag versetzen. Der DAX hat diese Woche kräftig Federn gelassen. Vor allem die massiven Verluste zu Wochenbeginn schlugen ins Kontor. Kurz vor Schluss steht der DAX bei 12.447 Punkten. Das wäre dann ein Wochenminus von rund 5%.
Und damit war das nicht das beste Umfeld für ein Börsendebüt. Das Rüstungsunternehmen Hensoldt hatte heute ersten Börsentag. Hensoldt, Spezialist für Elektronik und Optik, Zielfernrohre zum Beispiel. Wie fiel's aus, das Debüt?
Naja, aus Sicht des Unternehmens und der Anleger sicherlich enttäuschend. Der Rüstungselektronikkonzern musste schon vor dem Sprung aufs Parkett federn lassen. Die Aktien verkauften sich nur am unteren Ende der Preisspanne bei 12 Euro. Das war dann auch der erste Kurs und danach ging es runter bis jetzt auf rund 11 Euro.
Und das sieht dann auch nicht unbedingt günstig aus für den nächsten Börsengang am Montag, Siemens Energy.
Ja, aber dieser Börsengang ist ein spezieller, ist natürlich auch ein Riesenbörsengang. Es ist eine Abspaltung, ein Spin-off. Siemens-Aktionäre bekommen automatisch eine Siemens Energy-Aktie ins Depot gebucht. 55% werden an die Aktionäre verteilt. Erst danach sind die Aktien handelbar. Dann darf man natürlich gespannt sein auf den Preis. Aktien der Mutter Siemens sind auf jeden Fall davor um 2,2% abgetaucht.
Und wenn Sie auf den DAX gucken, schlecht da standen alle Aktien, die irgendwie virusanfällig sind.
Ja, dazu gehört die Autobranche. Wenn die Weltkonjunktur leidet, dann wird die Branche natürlich auch heftig leiden. BMW-Aktien mit 2,7% am DAX-Ende, mit minus 2,7% natürlich.
Blick noch auf Nebenwerte.
Da gab es auch eine Fortsetzung der Corona-anfälligen Werte. Lufthansa-Aktien büßten 3% ein. Auch die Aktien von Fraport deutlich unter Druck. Und damit noch ein Blick auf den Euro. Der hat sich abgeschwächt, notiert bei einem Dollar 16,20. Die Umlaufrendite steigt bei Anleihen um einen Basispunkt auf minus 0,52% und Gold kaum verändert bei 1.863 Dollar je Feinunze.
Dorothe Holz war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur. Heute hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.